Und willkommen zurück zu Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. Ich bin Markus und wie immer an meiner Seite der gute alte junge Martin. Guten Tag, Martin.
Hallo, Markus.
Wir haben viel zu bereden, wie jedes Mal. Ich glaube, so fange ich immer an bei diesem Podcast. Aber es gab ja wirklich Full Gear und jetzt am Wochenende noch hinterher die Survivor Series Wargames. Mhm. Beides aus meiner Sicht gute Veranstaltungen, die wir aber ein bisschen genauer beleuchten wollen heute. Wir fangen einfach mal mit dem zeitnahen an, würde ich sagen. Und da ist natürlich Survivor Series und ja, ich frage einfach mal dumm, weil die Antwort wird mir klar sein. Was ist am größten bei dir hängen geblieben, Martin?
Die Frage ist jetzt halt, was soll man sagen? Also großartige Bloodline-Storyline. Wenn dir nichts gefallen hat, sonst irgendwie an dem Event oder generell nicht, wenn dir nichts gefallen hat, WWE, also wer sagt, wer mir erzählt, das finde ich doof, also dann weiß ich nicht. Dann, was soll man dazu sagen? Dann muss man irgendwo, da ist man irgendwo falsch.
Wrestling ist Wrestling. Wrestling ist qualitativ vom Storytelling her nie gleichzusetzen mit einer wirklichen Hollywood-Serie oder sonstigen. Aber was hier über die letzten Monate geschaffen wurde, ist schon Netflix-würdig, würde ich es mal nennen.
Ja, und das war jetzt sozusagen wieder ein Staffelfinale. Ja.
Genau, richtig. Und ja, also Holy Moly ist ein Traum, wirklich ein Traum. Und jetzt diese Einbindung von KO noch dazu, die man jetzt ja schon Monate vorher einbringen wollte, aber aufgrund des Erfolgs das zurückgehalten hat. Es war halt ein Stilmittel der Extragüte. Mhm. Und auch die Backstage-Segmente vor dem Match an sich, die das Ganze nochmal zugespitzt haben. Also allererste Sahne.
Das war wirklich, also vor allen Dingen halt, also diese Backstage-Segmente waren der absolute Hammer. Auch einfach, wie diese Backstage-Segmente auch die Spannung geschaffen haben, kreiert haben für erstens dieses Match, aber halt auch weit darüber hinaus. Darüber, wie weit, wo endet das, wo führt das hin, wenn du nach dem Match dir anschaust, hinterher nochmal die Backstage-Segmente anschaust und dir nochmal mit dem Wissen dann anschaust, was hat Roman Reigns hier jetzt überhaupt nochmal gesagt und was hat das für eine Rolle gespielt. Also das finde ich, also das war ein absolutes Highlight, weil das ist wirklich, also da steckte so viel Komplexität drin und halt auch einfach so viele Möglichkeiten und so viel Saatkörner wurden da gelegt, wo man sich fragt, in welche Richtung geht das jetzt auf? Also speziell dieser eine Moment, wo Roman Reigns, diese Zuspitzung, wo Roman Reigns zu Sami Zayn sagt, oder vorher zu Sami Uso sagt, zu Jey Uso sagt, ich schaue diesem Mann in die Augen und in seinen Augen werde ich sehen, wie es weitergeht. Ja? Und dann schaut er ihm in die Augen und sagt dann hinterher zu Jey Uso, ich habe in seinen Augen gesehen, was ich sehen wollte, wo ich jetzt weiß, wie es weitergeht. Ja? Und aber was hat er in den Augen gesehen? Ne? Gibt's eine leichte Antwort, eine schwere Antwort, eine langfristige Antwort? Also das ist super, super spannend gemacht. Ja.
Ist halt auch großartig, dass hier nicht einfach gesagt wird, ich habe gesehen, was ich sehen wollte, er ist auf unserer Seite, sondern dass genau diese kleine Nuance offen gelassen wird. Und diese kleine Nuance öffnet so einen großen Spielraum für die nächsten Monate. Ja. Es ist, ja, vor allem jetzt, die Frage ist ja nicht ob, sondern wann. Also, ich habe eine Zeit lang gedacht, vielleicht betrügt Sami Zayn die Bloodline. Seit ein paar Wochen ist klar, dass Sami Zayn hier als Monster-Babyface aus der Geschichte rausgehen wird. Mhm. Und die Frage ist nur, wann? Mhm. Jetzt gibt's Gerüchte, dass beim Rumble Owens gegen Roman antritt und dann bei Elimination Chamber schon Sami gegen Roman antreten soll. Die Frage ist ein Tag-Team-Match bei WrestleMania zwischen KO und Zayn gegen die Usos nicht fast schon zu klein für das, was man mit Sami über die letzten Monate gemacht hat? Müsste Sami nicht eigentlich der Mann sein, der den Cody-Posten übernimmt, der quasi Roman Reigns entthront?
Die Frage muss man stellen, ja. Die Frage ist absolut berechtigt. Also das, da muss ich sagen, ich finde nicht, dass ein, also ich finde jetzt einmal, sag ich jetzt mal so, wenn bei WrestleMania The Rock da ist, ich meine, dann hast du keine Diskussion, dann musst du Roman Reigns gegen The Rock machen und dann muss Cody dahinter zurückstehen, wenn er fit ist, dann muss Sami Zayn dahinter zurückstehen, ohne jede Frage. Und von daher wäre ein WrestleMania-Match Cody, Sami und Kevin Owens gegen die Usos auf jeden Fall eine gangbare Lösung. Wie es dann hinterher weitergeht, das wird dann die Frage sein, die sich dann aufdrängt. Und da würde ich mir jetzt als, wenn ich mich in Triple H hineindenke, mir jetzt auf jeden Fall alle Optionen offen halten, denn Sami Zayn da hinausgeht aus dieser Geschichte, also das ist für mich jetzt überhaupt noch nicht final absehbar. Also da setze ich keine Grenze nach oben, wie hoch es da für ihn gehen kann und wie er da wieder einsteigt. Also ich habe mich schon einmal dran erinnert, als während der Attitude Era Mick Foley diese Nummer mit der Socke und die Art und Weise, wie er sich da als das treudove Anhängsel für Vince McMahon da inszeniert hat. Also als diese Geschichte angefangen hat, hat glaube ich auch niemand jetzt sofort gedacht, so wegen, das endet damit, dass Mankind WWE Champion wird. Aber es ist damit geendet und ich schließe hier jetzt auch immer nichts aus. Ja.
Es hat auch Ich empfinde es schon mittlerweile als Verschwendung, diesen Bruch frühzeitig zu machen. Wenn The Rock wirklich bei WrestleMania ist, dann klar, sehen wir Rock gegen Roman. Aber ist es dann nicht sinnvoll, wenn das Publikum noch dahinter steht, diese Plotline inklusive Sammy-Geschichte noch weiterzuziehen? Ich meine, bisher gibt es ja keinerlei Abbruch in der Popularität von Sami Uso. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit besteht ja, dass auch in 5 Monaten das Thema noch extrem gut angenommen wird. Und dann, dass man vielleicht Richtung SummerSlam dann denkt und dann vielleicht dieses Sami Zayn gegen Roman Reigns setzt. Weil, also ich kann mir, wenn es zu Rock gegen Roman kommt, wird Roman ja den Titel nicht verlieren. Das heißt, er wird den Titel ja wahrscheinlich an die 3-Jahres-Marke herantreten. Und da sind wir immer davon ausgegangen, dass es dann Cody sein wird, der ihn schlägt. Ist die dynamische Situation verlangt allerdings nach Sami Zayn, meines Erachtens.
Ja, das muss man sehen. Also am Ende die Frage, die sich halt nach einer Weile stellen wird, wenn man das halt weiter beobachtet, lautet, okay, ist, wenn es dann irgendwie hart auf hart kommt, wenn es dann wirklich auch darauf ankommt zu verwegen, jetzt spitzt sich die Sache zu und jetzt stüpft Sami Zayn in die Babyface-Rolle und füllt sie dann voll aus, ne? Dann muss man sich die Parameter angucken. Dann muss man schauen, okay, wie entwickeln sich die Quoten, wie entwickelt sich der Fanzuspruch für ihn, wie entwickelt sich die Publikumsreaktion vor Ort? Haben die Fans nur darauf gewartet, ne, dass eben diese Wendung passiert, dass Sami Zayn und Roman Reigns dann auf der gegenüberliegenden Seite stehen? Und ist damit die Luft dann schon raus, größtenteils? Oder, ja, geht's wirklich weiter? Und wir haben das Indiz, okay, nee, aus Sami Zayn kannst du wirklich den Mankind von den Kultpublikumslieblingen von 2022 machen? Das ist die Frage, die sich stellt. Oder ist dann vielleicht doch die Luft raus und man denkt sich, naja, okay, jetzt findest du, das war eine lustige Sache mit Sami Uso, lange Zeit gesehen und es trägt sich nicht weiter. Ich würde gar nicht mal davon ausgehen, ehrlich gesagt, aber das ist der springende Punkt, den man beobachten muss. Und wenn man sich die Frage stellt, wegen so, okay, steuert man auf Sami Zayn versus Cody versus Roman Reigns auf lange Sicht zu oder muss man doch anders planen?
Das ist eine interessante Perspektive, die du hier reinbringst, weil ich bisher noch gar nicht dran gedacht habe, dass dieser Sami Zayn-Hype im Sande verlaufen wird, nenn ich es mal. Das, in meinen Gedanken spielt eigentlich nur diese Szene, Roman Reigns stellt sich gegen Sami Zayn, die Fans buhen ihn aus und dann kommt halt diese unglaubliche, ich nenne mal diesen Daniel Bryan-Hype von, wann war das, vor 5 Jahren? 2000. Quasi die
14,
nee,
genau, ja.
14, ja, sind wir schon so viel zum Thema 5 Jahre, ja. Sind wir bei 8, okay. Und so eine Dynamik spielt sich bei mir automatisch im Kopf ab. Aber klar, wenn man dieses Thema zu lange spielt, kann es auch nach hinten losgehen. Und diesen riesengroßen Zulauf, den man jetzt bei dem Honorary Us spürt, kann natürlich dann auch verlaufen. Deswegen ist ein Spiel, wo man wirklich drauf achten muss, es nicht zu lange zu spielen.
Genau. Deswegen, da habe ich jetzt gestutzt, wo du gesagt hast, auf jeden Fall muss man das jetzt nicht bis nach WrestleMania hinausdehnen. Also, wenn jetzt hier in der Story dann jetzt haben wir November, 5 Monate es in der Konstellation verbleibt, das kann schon ein bisschen eng werden. Also, da kann schon ein bisschen Luft rausgehen. Also, ich glaube, es wird schon irgendwann der Druck spürbar ein, dass halt der nächste Schritt gegangen werden muss in dieser Story. Und welchen nächsten Schritt wirst du noch gehen, außer jetzt, wo du den Jey Uso, ist jetzt über die Dynamik zwischen Jey Uso und Sami Zayn ist jetzt erstmal beendet. Ja, der Schritt ist jetzt gemacht. Jetzt muss man halt auf ein neues Ziel hinarbeiten. Und also kannst du das noch mehr als 5 Monate, 4, 3, 4, 5 Monate strecken. Kann ein bisschen eng werden langsam.
Ja, du musst halt dann irgendwie kleine andere Stories innerhalb dieser Gruppierung einbauen, wie zum Beispiel Sami Zayn hilft Solo Sikoa dabei, den Intercontinental Titel zu gewinnen oder etwas derartiges. Also die Chancen sind schon da. Hm. Ob das Momentum noch das gleiche ist, ist ein guter Punkt. Ja, ist schwierig.
Vor allen Dingen steuert man ja auch, ist es ja auch ganz eindeutig dazu, dass WWE nicht zufällig den No Escape Elimination Chamber Pay-Per-View nach Montreal verlegt hat. Da muss ja richtig. ein großer Plan im Hinterkopf dafür stehen. Ja.
Das ist natürlich vollkommen richtig, ja.
Aber und da reicht, glaube ich, Sami Zayn hilft so Sikoa zum Intercontinental Title nicht aus. Ja.
Die Frage ist allerdings, kein Mensch erwartet doch, dass bei Elimination Chamber Roman Reigns seine Titel verliert. Deswegen finde ich, diese Paarung ist dort in diesem Kontext verschwendet.
Ja. Ich glaube, ja, das Match, glaube ich, kann man hinausstrecken bis über WrestleMania hinaus. Aber dass da, ja, ne, in Richtung Kevin Owens, Sami Zayn und dass da irgendwie nicht die Entscheidung fällt oder. Also, ne, ich glaube, in Richtung, bei Montreal muss man langsam halt so in die Richtung kommen, so von wegen, was immer der Plan für WrestleMania ist. Und wenn der Plan für WrestleMania ist, Kevin Owens und Sami Zayn tun sich wieder zusammen und stellen sich gegen die Usos und gewinnen dann. Und das Happy End für sie bei WrestleMania ist, dass sie den Tag Team Titel gewinnen. Das wäre dann schon eine sinnvolle Nummer. By the way, es ist was darüber hinausgedacht, so ein Gedanke, der mir heute noch gekommen ist, die Art und Weise, wie jetzt auch Jey Uso sich da präsentiert hat. Daraus könnte man ja wieder auch wiederum fast den Faden spinnen, so von wegen, irgendwann muss diese Bloodline ja auch mal enden, also zumindest akut. Das könnte jetzt sozusagen auch der Kieselstein gewesen sein, der das in Bewegung bringt, weil vielleicht ist jetzt die Story langfristig gesehen, ist mal ganz langfristig gedacht, wenn das alles vorbei ist, dass Jey Uso sich ärgert darüber, dass Roman Reigns, dass er so lange gezweifelt hat an Sami Zayn und an seiner Loyalität. Und in dem Moment, wo er ihn ins Herz geschlossen hat, spürt er dann irgendwie langfristig, dass Roman Reigns derjenige ist, der ein falsches Spiel spielt und den armen Sami Zayn nur ausnutzt und dass das dann vielleicht ein Bruch in der Bloodline, innerhalb der Bloodline, also sozusagen auch der klassischen Bloodline auslöst. Das ist der Gedanke, der mir auch jetzt irgendwie gerade gekommen ist.
Könnte ja, echt spannend sein. Interessant, werden. Also ja, gerade der Charakter Jey Uso mit seinen Emotionen und der sie einfach nicht in den Griff kriegt, ist ja wirklich aller Voraussicht nach ein ausschlaggebender Grund, warum die Bloodline zu irgendeinem Zeitpunkt dann zerfällt.
Ja, das Imperium muss ja irgendwann zerfallen. Das gehört ja auch zu so einer Story immer dazu. Ja. Zu so einer guten Netflix-Story. Ja.
Und es wäre ja auch irgendwie passend, wenn so wie die ganze Story um die Bloodline angefangen hat, dass sie so wieder endet. 3 Jahre später beispielsweise.
Ja.
Und vielleicht dann ja auch mal Roman Reigns, keine Ahnung, wenn dann der ursprüngliche Plan war ja, dass Roman Reigns als Top-Babyface aus diesem ganzen Titelrun rausgeht.
Wird
das,
natürlich
soll, das ist ja, ja wahrscheinlich immer noch der Plan im Endeffekt. Und so hat man natürlich auch noch die Chance, dann irgendwann Jey Uso als Mega-Heel zu positionieren. Weil Jey Uso hat meines Erachtens auch von den beiden Uso-Brüdern das deutlich größere Potenzial, als Single-Wrestler erfolgreich zu sein.
Ja, muss man mal schauen. Was?
Ja, es weiß ich nicht, ist viel Spinnerei und viel dabei, aber es sind schöne Szenarien möglich, die
auf jeden Fall
auch die nächsten 12 Monate wirklich rund um die Bloodline, in welche Richtung auch immer, sehr interessant machen werden.
Ja, genau. Also in dem Moment, wo WWE mal findet, dass dieser Titelrun mal auserzählt wird und Roman Reigns sich denkt, ja, jetzt muss ich mal ein bisschen länger weg, bis ich mich ein bisschen erholen, den nächsten großen Film, das nächste große Projekt in Hollywood annehmen und da ein bisschen filmen. Wenn dann sozusagen der Moment kommt, wo Roman Reigns mal länger pausiert und man dann die Bloodline abwickeln muss, das wird auch nochmal sehr spannend, ja. Und
ja,
wie es dann für ihn dann nachher weitergehen wird. Also, wann immer diese Bloodline-Story vorbei ist, ist ja klar, ist er der. Also, ich meine, er ist eigentlich schon jetzt quasi ein mega Babyface, eigentlich auch, weil er in der Art und Weise, wie er einfach empfangen wird und wahrgenommen wird als Star, ist halt viel mehr Babyface,
eine coole Socke.
Als er als Babyface war letztlich. Aber
deutlich.
In dem Moment, wo er diese Story auch mal abstreift und dann vielleicht mal eine Weile nicht da ist und dann wiederkommt, ich glaube, dann, ja, dann wird er einfach die unumstrittene, da wird er halt so einen Rang haben, wie ihn Cena, Triple H am Ende ihrer Karriere hatten, einfach, dass du weißt, okay, schön, dass er wieder da ist und schön, dass wir ihn noch haben. Solange wir ihn noch haben, genießen wir das, ja.
Ja. Und es ist tatsächlich so, und ich meine das überhaupt nicht, ich will da gar nichts gegen MJF sagen, MJF ist überragend, ich liebe ihn, aber wenn du diese Reaktion siehst, wenn die Musik anspielt von Roman Reigns, die ganze Atmosphäre, egal wo er ist, egal wie schlecht das Publikum ist, wenn dieses Theme angestimmt wird, alle stehen auf, alle gucken, die Atmosphäre ist eine komplett andere, und das ist, was ein Superstar ausmacht.
Ja.
Das gab es bei John Cena und seitdem wirklich bei niemandem, auch bei Seth Rollins nicht oder bei wem auch immer.
Mhm.
Das gibt es nur bei Roman Reigns. Und ja.
Das ist das, glaube ich. Ja, wer das nicht sieht, ja, der will es halt nicht sehen. Aber und das gibt's auch, aber ja, es ist schwer zu übersehen, dass Roman Reigns einfach das Besonderste ist, was das Wrestling zu bieten hat.
Ist halt wirklich auch interessant. Wir machen den Podcast ja jetzt schon fast an die 2 Jahre und wir beide sind ja schon immer, wir sind ja von Anfang an eigentlich Befürworter von der ganzen Roman Reigns Story.
Mhm.
Und ich bin ja immer wieder davon überrascht, wie viel Gegenwind diese Story kriegt und der Titelrun kriegt. Und das lässt er jetzt auch nicht nach.
Ja.
Deswegen, was will man denn mehr von einer Story als die wir gerade aufgetischt kriegen?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hätte es Facebook schon während der Attitude-Era gegeben, hätten auch genug Leute wahrscheinlich gepostet, nicht schon wieder, ach Gott, der Austin geht mir auf den Sack und The Rock, der labert nur und ich mag ihn nicht. Ja. So, es gibt einfach immer eine gewisse Fraktion, die will nicht das, was da gerade ist. Und ich glaube, Chris Jericho, ich glaube, der lang genug dabei ist, sagt auch immer so für wegen so, ja, it's cool to be anti, ne? Es ist cool, sich gegen das, was in ist, zu positionieren oder gegen das, was halt gerade als das, was corporate empfunden wird, zu stellen. Aber ja. Und ich meine, es hat so im Nachhinein betrachtet, wenn man sich anschaut, wie Roman Reigns halt früher auch schon in diesen Rang dargestellt wurde, im Vergleich zu heute ist es ja durchaus berechtigter, wenn man jetzt den Vergleich hat, wo Roman Reigns jetzt steht, dass man im Nachhinein sagen kann, okay, damals stand er wirklich noch nicht da, wo er heute ist. Ne? Damals hat er wirklich noch nicht das ausgelöst, was er heute auslöst und ist noch nicht so sehr bei sich und mit sich im Reinen und mit seinem Charakter im Reinen, wie es damals war. Oder es haben Sachen nicht gepasst. Aber wie man das jetzt noch sagen kann, ja, da muss man.
Das ist halt aber die Karriere von Roman Reigns nach The Shield ist halt wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass man den Leuten nichts aufdrängen kann. Es wurde einem ja wirklich über Jahre hinweg versucht, Roman Reigns als Babyface den Rachen runter zu drücken. Und du musst ihn lieben. Und deswegen wurde er halt nicht geliebt und er wurde ausgebuht. Und dass er dann zurückgekommen ist vor 2,5 Jahren, hat sich das über die ganze Zeit jetzt organisch so entwickelt, dass er trotz seines Heel-Daseins komplett geliebt wird von einem Großteil. Und das liegt halt auch daran, dass er einfach eine extrem coole Socke ist in seinem Charakter.
Ja, genau.
Und es muss ja nicht unbedingt man muss kein Babyface sein, um ein Babyface zu sein. Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, genau. Ne? Ja, ne? Das ist, aber ja, die Logik, warum man es nicht immer so gemacht hat, ist halt schon, klar, es gibt Erklärungen dafür, es gibt Erklärungen, warum Es gibt einfach so Parameter. Man hat Erfahrungswerte jedes Mal, wenn man irgendwie einen Star zum Heal pusht, zum Heal macht. Ja, ist es oft so, dass da eine gewisse Fanbase dann doch einfach sich da abwendet und mit abwendet und dann gehen Merchandise-Verkäufe nach unten. Deswegen wollten auch gewisse Stars immer, ja, nee, tönt mich nicht zum Heal, dann gehen meine Merchandise-Verkäufe runter. Solche Geschichten spielen da halt auch immer mit rein. Und deswegen ist auch hat John Cena der Versuchung auch nie nahegegeben, beziehungsweise WWE hat es, glaube ich, ihm irgendwann auch verboten, in diese Richtung zu gehen, weil einfach zu viel Geld mit ihm als in seiner vorherigen Rolle verdient wurde. Aber im Moment muss man ja sagen, vielleicht hat es sich einfach seitdem noch mal viel mehr relativiert, wenn man hört, dass die Bloodline auch gerade in Sachen Merchandise-Verkäufe ganz weit vorne ist. Gerade jetzt hinter Bray Wyatt, wie lange das noch dabei bleiben wird, muss man sehen. Aber ja, vielleicht hat sich das einfach noch mehr relativiert, dass einfach nicht mehr so wichtig ist, wer ist hier jetzt, wo steht jetzt irgendwie der Stempel Babyface drauf und wo steht jetzt der Stempel Heel drauf. Weil letztlich, es sind Charaktere, ne? Einfach, es sind Stars, ne? Und eine gewisse Grundstruktur ist nötig und wichtig, aber ich glaube einfach eine gewisse Flexibilität und so diese, also manchmal sieht man das auch zu streng in gewissen Bahnen. Und wo man dann irgendwie vielleicht in der Moderne und durch die moderne Entwicklung davon loskommen muss, wo man noch ein bisschen an den althergebrachten Mustern weiter festhalten muss, ja, das ist ständig in Bewegung und aber ja, vielleicht ist es einfach noch ein bisschen mehr in Bewegung gekommen in den letzten Jahren.
Allein wenn du dir die Top-Stars zurzeit anguckst, MJF, Roman Reigns, Seth Rollins, ja. Bray Wyatt, die haben ja alle vier keine eindeutige Tendenz zu Face oder Heel. Sondern die werden aber komplett angenommen.
Also irgendwo schon einerseits, aber halt, ne, keine Ahnung, MJF, das ist ja eigentlich auch absurd, wie der eigentlich, die Leute haben ihn bejubelt, dass er als Heel zum Champion wird, ne. Das ist ja eigentlich alles schon unheimlich kompliziert, ne. Ich glaube, in dem Moment, wo MJF jetzt wirklich auch, wirklich offiziell zum Babyface turnen würde, würde ja der Hype schon durchaus nachlassen, denke ich, weil dann, glaube ich, geht's los mit so viel wegen, ist langweilig, ja. Er war als Heel doch viel besser. Ja. Und damit irgendwie so zu spielen und damit zu denken, so von wegen, okay, nee, er bleibt Heel, aber er bleibt so Heel, dass die Fans ihn cool finden, das ist auch irgendwo die Kunst dabei, ja, für WWE und für AEW, ja.
Erklär das mal einem Nicht-Wrestling-Fan.
Das ist sehr kompliziert, ja.
Ja, aber jetzt haben wir eigentlich angefangen vor ungefähr 20 Minuten über Survivor Series zu reden.
Ah ja, genau. Ja.
Aber wirklich lange haben wir über die Survivor Series nicht geredet. Aber deswegen lass uns doch mal 20 Minuten zurückspulen und nochmal ansetzen. Wir haben den Tiefschlag von Sammy gegen KO gehabt und dadurch den Sieg. Die schöne Nuance halt auch, dass er Jay das Pin überlässt. Das war einfach perfekt ausgezählt. Das haben wir jetzt gut drüber geredet. Das Match an sich, was sagst du dazu? War das eines Wargames-Matches würdig?
Es war ein, also generell, wenn man jetzt irgendwie von Wargames oder von beiden Wargames redet, es war, also letzteres Match, das war halt ein Story-Match und hat halt als solches super funktioniert. Wenn ich mir halt aber einfach so generell anschaue, was jetzt aus diesem Faktor Wargames gemacht worden ist, aus dieser Idee, muss man sagen, ja, also war gut, aber nicht sehr gut, weil, also ich finde, wenn man sich das anschaut im Nachhinein, muss man vielleicht ein paar Dinge vielleicht nochmal auf den Prüfstand stellen. Also zum Beispiel, vor allen Dingen denke ich, finde ich, wie lange es gedauert hat, bis die eigentlichen Matches auch wirklich losgegangen sind. Also diese 3-Minuten-Intervalle, das war zu viel. Das ist einfach, das hat sich gezogen wie Kaugummi. Also das, da muss man, also ich verstehe, warum man es eher lang ansetzt, weil du hast ja auch diese Diskussion seit Jahren, Jahrzehnten beim Royal Rumble, wie lange machst du das Intervall, was ist zu kurz, wo geht's dann vielleicht zu schnell, eine Minute gab's ja mal beim Royal Rumble die Intervalle, das war dann zu schnell, dann wurde irgendwie, glaube ich, sogar mal noch mehr als 2 Minuten ausprobiert, das war dann zu langsam, also es muss ja einerseits Tempo drin sein und andererseits muss sich eine gewisse dramaturgische Wirkung entfalten können dadurch. Und deswegen muss man immer so ein bisschen nach dem Mittelweg gucken, dass es nicht zu kurz und nicht zu lang ist. Aber also jetzt war es zu lang.
Ja, ich fand es auch. Es hat sich sehr gezogen. Dennoch war man unterhalten. Dann als losging, war es dann doch schon sehr hochklassig. Und auch von der Action her hat mir fast das Frauen-Pendant besser gefallen. Da muss ich allerdings sagen, ich hatte vor dem Event, ich hatte eine Hoffnung. Und das war, dass weder Becky Lynch noch Bianca Belair noch Bayley den Pin einfahren werden. Für mich wäre das so ideal gewesen, wenn man hier Rhea Ripley als hohe, dominante Dame darstellt, die dann im Endeffekt den Sieg für ihr Team holt. Hm. Weil es einfach so perfekt passen würde zu ihrer jetzigen Rolle.
Hm. Ja. Aber da,
leider ist man dann doch wieder zu Becky gegangen.
Ja, aber daraus, dass das nicht passiert ist, nehme ich mit, dass Rhea Ripleys große Zeit, glaube ich, erst nach WrestleMania kommen wird. Weil so hatte ich das Gefühl, also da steckt dann ein anderer Sinn dahinter. Ja? Weil sehr viel Fokus wurde ja jetzt gelegt auf Bianca und Becky gemeinsam als Team. Da denke ich mir, okay, stimmt, ist da jetzt irgendwie der Gedanke, die beiden als Tag-Team vielleicht noch mal als Zwischending zu präsentieren, dass da vielleicht der Women's Tag-Team-Title noch mal aufgewertet werden soll damit. Weiß ich nicht. Also das fiel ja auf jeden Fall auf, dass das sehr im Fokus stand und sehr im Mittelpunkt stand.
Stimmt, ja. Vollkommen richtig. Mhm. Rias Zeit kommt später, vollkommen richtig.
Ja.
Für mich allerdings ist sie jetzt schon die Top-Frau in der Division.
Ja, super.
Vielleicht sogar die Top-Frau im Wrestling an sich.
Einfach schau dir diese Konfrontation mit Becky Lynch an, so von wegen. So, die hat wieder einfach perfekt wie ein absoluter Superstar gewirkt. Also von wegen so wie, oh,
ja.
Die hat wirklich so richtig das Gefühl gegeben, so, oh, jetzt wird's aber ernst. Ha? Einfach
richtig.
Diese, ja, keine Ahnung, die Power, die sie ausstrahlt, diese Dreckigkeit, die sie ausstrahlt, diesen Swag, den sie da ausstrahlt, also wirklich total super. Und sowieso außerdem nochmal mein Highlight abseits von Wargames, dieses Segment
dieses mit Dominic Mysterio
bei Thanksgiving, das war eine Weltmacht, ja.
Das war allererste Sahne.
Ja. Vor allen Dingen, dass in der Familie Mysterio im Haus im Thanksgiving einfach einen Kendo-Stab an der Wand hängt. Oder ich weiß nicht, wo er immer den her hatte. Ja,
das war doch ein Besen.
Das ist einfach. Hat er in seinem Zimmer da noch irgendwie in seinem Jugendzimmer, wo er schon längst ausgezogen ist, ne? Und hat er immer griffbereit. Also ich weiß es nicht. Ne?
Ich glaube, das war ein Besen.
Ein Besen? Ich hatte gedacht, das war ein Kendo-Stab. Ja.
Ich glaube, das war ein Besen. Als er dann zerbrochen wurde, hat man den Besen unten gesehen.
Da habe ich nicht genau hingeschaut. Mist, aber.
Egal. Ja,
schade.
Mit dem da darüber reden wir ja.
Ich schaue es mir nachher nochmal an und werde in der nächsten Ausgabe.
Richtig.
Ja.
Nee, aber Rhea, ich stimme dir voll komplett zu. Das ist eine Aura, die sich hat. Und vergleich Rhea Ripley jetzt mit vor 6 Monaten. Das ist eine komplett andere Akteurin. Eine komplett andere Wrestlerin.
Ja.
Die darf jetzt sein, was sie sein kann. Vorher wurde es probiert, in irgendeine Nische reingequetscht, in der sie sich offensichtlich nicht wohlgefühlt hat, die sie nicht plausibel verkörpern konnte. Mhm. Und deswegen hat sich kein Mensch für sie interessiert. Mhm. Also sage ich jetzt einfach mal, ich fand sie zu dem Zeitpunkt sehr langweilig in dem Tag-Team mit Nikki Ash.
Mhm.
Und mittlerweile ist es komplett zu meiner absoluten Lieblingswrestlerin geworden, weil sie einfach so viel ausstrahlt und so viel hat, was eine Wrestlerin haben muss.
Ja.
Oder sollte.
Ja, du siehst jetzt, warum Triple H vor ein paar Jahren gesagt hat, gesagt hat so wegen so, hey, Vince, schau dir mal an, ich habe diese Frau da bei NXT, ich habe da so einen Gedanken für sie, die sollte gleich von null auf WrestleMania hier einsteigen. Ne? Mit dieser NXT-Titel-Story mit Charlotte Flair, die ja nie wirklich ein sinnvolles Ende gefunden hat. Und wo man zum sich Glück hinterher gedacht hat, so schwierig, was sollte das jetzt eigentlich, ne? Und jetzt, glaube ich, sieht man wirklich, okay, was sich Triple H, glaube ich, ungefähr so dabei gedacht hat und was da nicht zu Ende gebracht wurde. Jetzt sieht man es einfach, ja. Die ist einfach was Besonderes.
Ja. Und was ich eben sehr besonders fand und auch, wo ich immer wieder überrascht bin, wie die Fans drauf reagieren, wenn sie Io gegen Asuka stellen. Das scheint auch ein Interesse zu generieren. Und diese 2 Minuten, die sie zusammen im Ring hatten, vom Tempo her auch wieder stark. Und man lässt sie auch nie komplett aneinander ran. Da ist nicht schon die Frage, ob man da vielleicht doch mal ein größeres Match aufbaut zwischen den beiden Japanerinnen.
Ja, ich glaube, das kann nicht schaden.
Oh, definitiv
wir sind, nicht. Und auch, ich glaube, das wäre etwas, worauf jetzt Vince nicht gekommen wäre, also zumindest vor so und so vielen Jahren. Gewiss nicht, aber ich glaube, die Zeit ist einfach reifer dafür. Ich glaube, das Signal, das AEW mit Forbidden Door gesandt hat, ist einfach, dass der Fan von heute ist offener für sowas als noch vor 20
Vollkommen
Jahren.
Vollkommen richtig. Ja. Ist halt auch schön zu sehen, dass das permanent auf die quasi Japan-Vergangenheit der beiden eingegangen wird, dass das nicht verschwiegen wird, dass es eine das haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, dass die außer WWE-Welt auch erwähnt wird, dass die Vergangenheit zwischen ihr und sogar Ios Schwester erwähnt wurde. Das sind einfach so schöne Randnotizen, die man als Wrestling-Fan sehr gerne mitnimmt.
Ja.
Und die man halt vor einem halben Jahr noch nicht hatte.
Ja, hat WWE für mich auch sehr aufgewertet, ja.
Genau. Abseits von Wargames gab's lass es doch mal über Ronda Rousey reden. Ich erspare mir den eleganten Übergang. Weil genauso elegant wie der Übergang gerade, so elegant war auch das Match. Du hast heute einen schönen Artikel drüber geschrieben, deswegen lasse ich dir die einleitenden Worte dazu.
Ach Gott, ja. Ja, es ist leider echt ein bisschen bizarr mit anzuschauen, dass es halt wirklich einfach so ist. Ich meine, dieser eine Einschätzung von einem Kollegen von ehemaligen Chef von Wrestling Inc. Es trifft es schon sehr gut auf den Punkt. Ronda Rousey ist eigentlich der größte Mainstream-Superstar, den WWE hat. Und es kommt halt null so rüber. Sie ist halt gerade echt im Moment verloren. Und es ist halt, dieses Match hat ihr einfach keinen Gefallen getan, sie in dieses Match zu stecken mit einer Shotzi, die sicherlich keine Nichtskönnerin ist, aber halt auch einfach auf großer Bühne, auf so großer Bühne doch noch eine gewisse Erfahrungsmängel hat. Und man sieht einfach immer wieder, Ronda Rousey braucht noch Führung, muss noch geführt werden. Und ich meine, es ist ja auch an sich kein Wunder, weil andere Frauen, die auf dieses Level hochgezogen werden oder gebracht werden müssen, müssen halt so eine 15 Jahre lange Erfahrung haben im Ring, die Ronda Rousey einfach nicht hat. Sie ist dort halt mehr wegen dem Status, den sie halt außerhalb von WWE sich erworben hat. Und sie hat ein großes Talent, also zumindest ringtechnisch auf jeden Fall. Hat sich vieles schneller angeeignet als vorher. Aber ich weiß nicht. Du siehst es ja auch an so Einschätzungen von Leuten, die ihr wohlgesonnen sind, so wie Dave Meltzer, der jetzt niemals gesagt hat, der jetzt niemals so diese Linie vertreten hat, also Ronda Rousey kann gar nichts und so weiter und so fort, sondern immer anerkannt hat, für ihr Erfahrungslevel hat sie das ja gerade so in ihrem ersten Run schon vieles im Ring richtig gut gemacht, aber seit sie zurück ist, es gibt gute Momente, es gibt schlechte Momente, so eine richtige Entwicklung nach vorne zu dem, was sie eigentlich sein konnte und sein sollte und was sie mit ihrem Level halt einfach bringen müsste, ist halt, ja, also das hat sich etwas verloren und das ist halt schlecht für WWE.
Ja, es ist, gerade wenn man, wie du es angesprochen hast, wenn man das vergleicht mit ihrem ersten Run, das ist ja ein deutlicher Unterschied. Und das ist schon schockierend. Ich gehe sogar so weit, mich zu fragen, wie zieht man das jetzt durch bis WrestleMania? Du willst Ronda gegen Becky bei WrestleMania haben. Da hast du noch 5 Monate oder 4 Monate, die du jetzt mit Ronda als Champion überbrücken musst. Das heißt, du musst dir mindestens noch, sagen wir mal, im Idealfall 4 Titelverteilungen geben. Davon machst du vielleicht 2 gegen Shayna Baszler, wo sie sich vielleicht leichter tut. Also du musst sie ja dahin tragen. Und es ist ein Problem. Du hast den Namen und gleichzeitig brauchst du den Namen, aber gleichzeitig ist das Wrestlerische, was geboten wird, nicht ausreichend für die Position, in der sie ist.
Ja, das ist, muss man halt leider sagen, ne? Und ich weiß halt nicht, hat man sich da zu viel zugemutet oder zu viel gedacht, so für wegen, dass man mit diesem Ronda Rousey-Charakter durch das ganze Jahr geht, von einer WrestleMania zur anderen. Vielleicht hätte er einfach eine Pause zwischendurch gut getan. Und ja, weiß nicht, einfach, dass ja, dass man sie als Charakter spezieller oder als größere, seltenere Attraktion verkaufen müsste, weil jetzt irgendwo, keine Ahnung, ob jetzt Shayna Baszler wirklich eine Trennung vor WrestleMania im Raum steht der beiden oder ob man die Ereignisse vor Survivor Series lenken mir eher den Blick drauf, dass noch irgendwas mit Raquel Rodriguez geplant ist, was auch wieder, finde ich jetzt gerade jetzt mit dem Erfahrungswert von der Shotzi im Rücken, von dem Match gegen Shotzi im Rücken, ist auch wieder eine heikle, ist dann auch wieder eine heikle Nummer. Ich bräuchte eigentlich wieder einen erfahreneren Widerpart, der sie wieder besser aussehen lässt. Und ja.
Ja, Natalia.
Schwierig, ja. Ja, aber du kannst ja auch nicht jedes Mal auf Natalia zurückfallen, die außerdem gerade verletzt ist, ja. Es ist tough, ja.
Das ist eine schwierige Situation, die man sich da mal. Und selbst da, in dem Fall kann man, finde ich, WWE kaum einen Vorwurf machen, weil wenn du Ronda zur Verfügung hast, dann musst du Ronda ja benutzen. Es wäre hanebüchen zu sagen, hey Ronda, ich würde das ganze Jahr mitmachen und dann sagt, ja, mach mal nur 6 Monate.
Ja, klar.
Also, ja, mal sehen, also am Anfang beim Royal Rumble, Anfang des Jahres, habe ich noch gedacht, ja, ist erst noch The Ring Rust, braucht noch ein bisschen.
Ja.
Und dann WrestleMania war schon schlecht, dann bei Backlash, das Match gegen Charlotte war ja schon besser, aber danach wurde es halt nicht besser, sondern eher wieder absteigend. Und
ja, ne, es ist halt, ich finde schon, der Fehler, den WWE macht, ist doch irgendwie, sie zu sehr als jemanden behandeln, der keine Hilfe braucht. Oder sozusagen der, also sie wird in Positionen gebracht, in denen sie wird in Positionen gebracht, in denen sie zu sehr aufgeschmissen ist. Das muss man, glaube ich, jetzt schon kritisch anmerken. Ja, vielleicht aus falschem Zutrauen oder Optimismus, so von wegen, okay, man wirft sie ins kalte Wasser und sie wird schon schwimmen, aber am Ende ist es ja letztlich doch die Verantwortung von WWE zu sagen, okay, man muss die, wenn du jemanden hast, der was Positives bringt, aber halt auch Schwächen hat, dann musst du die positiven Sachen betonen und die Schwächen maskieren, ja, die Schwächen verhüllen. Und wenn WWE das nicht gelingt, dann ist das schon die Schuld von WWE. Ja,
ja, hast du nicht ganz unrecht, vollkommen.
Ja.
Und ja, das beste Beispiel für die Ablehnung des Matches oder der Leistung war ja die Sasha Banks-Rufe während des Matches. Ja, gut, in Boston nicht ganz unerwartet, in ihrer Heimatstadt, aber tatsächlich wäre Sasha Banks bei all der Frauenwucht, die WWE hat, wird der Division trotzdem sehr gut tun mit ihrer Star Power. Gerade in Abstinenz von vielen anderen Stars.
Ja.
Obwohl, es scheint jetzt nicht mehr so sicher, wie es noch vor ein paar Monaten geschehen ist, dass sie zurückkommt überhaupt.
Ja, ne, wenn es, also im Moment kann man der Sache nicht nahe sein, weil wenn nicht in ihrer Heimat, hätte man sie sonst zurückbringen sollen, ja.
Absolut, ja.
Von daher ist im Moment nichts, ne. Man sieht auch, dass sie sich Trademarks für andere Namen angemeldet hat. Also, ein Plan B steht ja mindestens im Raum, den sie da hat, ne. Und das kann natürlich, das kann vielleicht auch eine Verhandlungstaktik sein. Es soll ja ums Geld gehen, wie man so heraushört von denjenigen Leuten, die da in dem Thema drin sind. Aber ja, im Moment scheint man nicht weitergekommen zu sein. Ja.
Nee, ist richtig. Und ja, also ich würde sogar so weit gehen, wenn sie im Rumble nicht zurückkommt, dann war es das erste Mal.
Ja, ich muss auch sagen, es hat auch was für sich zu sagen, ja. Aus Sasha Banks sich zu sagen, vielleicht ist sie an dem Punkt, wo Cody Rhodes bei AEW war. Ja? Dass sie sagen muss, der Satz, den Cody Rhodes ja, ich glaube, per Textnachricht an Dave Meltzer geschrieben haben soll, ist, I have to leave the territory. Ich muss es machen, wie einst Dusty Rhodes. Ich bin hier an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht mehr weiterkomme und ich brauche den Tapetenwechsel. Ja? Vielleicht ist das auch für Sasha Banks der Gedanke, den sie sich machen muss. Vielleicht musste sich denken, so von wegen, okay, hier, schau dir mal die Division an bei WWE und wie sie ist und schau dir mal meine Chancen an. Ja, gerade auch noch mit dem Hintergrund, dass ich gebrandmarkt bin als diejenige, die hier zweimal hier zu sehr auf den Putz gehauen hat und wird man mir im Zweifel dasselbe Vertrauen schenken, dass man Becky Lynch schenkt, dass man Bayley schenkt, dass man so und so schenkt? Vielleicht nicht. Und vielleicht muss ich dann was anderes machen.
Ah. Absolut, ja. Gut möglich. Ja. Das Problem ist allerdings, dass Frauen, und das meine ich überhaupt nicht in irgendeiner Hinsicht negativ Frauen gegenüber, aber Männer können das vom, sie können das nicht nur, sondern sie, wie soll ich es am besten sagen, jetzt ohne diskriminierend zu klingen, ist einfach so, dass Männer das von der Gesellschaft akzeptiert länger machen können als Frauen. Also Beth Phoenix ist Mitte 40 meines Erachtens, da sind Männer noch täglich am Wrestlen. Frauen in dem Alter sind eher schon nicht mehr, ist was Besonderes, wenn sie kommen. Ja. Dann guck dir Lita an, guck dir Trish Stratus an, guck dir Beth Phoenix an, sie könnten ja alle noch, aber irgendwie
naja, sind andere, aber ja, vielleicht auch,
jetzt auch schon,
ja, nicht nur andere, vielleicht sind sie, es geht ja nicht nur um vielleicht was sie, was die Gesellschaft will, vielleicht auch was sie selber wollen. Na, da gibt's einfach
hoffentlich
Männer und Frauen haben ja auch manchmal andere Prioritäten im Leben. Auch der eine kann auch, ja, aber na klar, man sieht seltener, dass ein Mann im Wrestling sagt so von wegen, ah ja, jetzt bin ich 40, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Quatsch, ich kümmere mich jetzt nur noch um meine Familie. Ist ja doch irgendwo nicht die Norm und man erlebt es selten, ne? Bei Leuten, die auf jeden Fall noch erfolgreich sind, ja. Ja. Aber da finde ich jetzt auch irgendwo, ne? Ich habe auf jeden Fall zum Beispiel auch das Gefühl, so von wegen, also ich glaube, Sasha Banks ist ein Typ, der mehr Business-Mind ist als andere, auch wenn man sich ihre Interviews so anhört und auch einfach, wie sie einfach sich vermarktet und Social Media mäßig bespielt und hier, schau mal, ich kann auch zur Fashion Week gehen oder nächstes Schauspielprojekt oder Instagram-Ankündigung, ich habe eine große Ankündigung im November. Also die macht das schon sehr bewusst und sehr geschickt, hält sie sich im Gespräch, ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so von wegen, da ist eine gewisse, die Vorbehalte sind irgendwie so größer, wenn eine Sasha Banks das so macht und WWE so, ja, halt irgendwie hier karrieretechnisch, businessmäßig sich verhält und wenn ein, im Vergleich zu einem MJF, der ja auch so ein gewisses Business-Modell hat, das er da verfolgt und das er jetzt auch im Juni gegen bei AEW, wo es so ein bisschen am Kippen war, auch verfolgt hat und ich habe irgendwas Gefühl, ne? Da muss die Frau an sich irgendwie noch ein bisschen mehr kämpfen, dass das halt als was Normales angesehen wird und nicht, ah, die ist halt eine doofe Bitch, die hier Sachen fordert, die ihr nicht zustehen. Naja.
Ja, ist tatsächlich so. Ist halt eine Männerdomäne.
Es ist eine Männerdomäne.
Die Wrestling-Branche, ja.
Bei den Entscheidern und halt auch bei den Fans. Die Mehrzahl, ich kenne unsere Zahlen, ich habe es im Überblick. Wir haben ein deutliches männliches Übergewicht, ja.
Das ist schön, aber auch gleichzeitig schade.
Ja, schade.
Aber jetzt wollen wir trotzdem noch, jetzt haben wir schon so lange über WWE gequatscht und du hast mir jetzt quasi schon den perfekten Übergang hingelegt. Du hast MJF angesprochen. Wir wollen noch ein bisschen über AEW und reden und am besten fangen wir doch da an mit dem neuen AEW World Champion, MJF. Wie hat er den Titel gewonnen? Gegen Moxley mit der Hilfe von William Regal. Warst du überrascht vom Wie? Ich meine, ich glaube, dass er gewinnt, war uns allen ziemlich klar. Aber das Wie war meines Erachtens schon überraschend.
Ja, für mich nicht mehr so, weil irgendwo hatte sich doch irgendwie schon so in die verschiedenen Szenarien auf das Wie zugespitzt, die Frage, dass es gar nicht mehr ja darum ging, ob und das Wie. Und dann sind verschiedene Theorien gewälzt worden. Und ich meine, diese Theorie, dass William Regal derjenige sein könnte, der hier falsch spielt, ist ja durchaus schon ein paar Mal gewälzt worden, vorher auch im Vorhinein. Und deswegen kam es für mich jetzt nicht völlig aus dem Nichts und völlig aus der Hüfte. Aber ja, es war eine gute Idee und super umgesetzt. Ich bin auch bei der Entscheidung zu sagen, nee, er bleibt jetzt erstmal noch hier. Ich glaube, es wäre zu früh gewesen, ihn jetzt zum totalen, klaren Babyface, klar definierten Babyface zu machen. Also als derjenige, der sagt, so wegen, ja, ich will das hier jetzt fair, I want to earn it. Also dafür ist es noch zu früh. Ich glaube, es ist für alle Beteiligten besser. Gerade auch von der Konstellation her. Er hat einfach viel bessere als Babyfaces definierte Herausforderer als denn auf der Heel-Seite. Und spannend. Auf jeden Fall. Und gerade auch eben, wie viel in dieser Geschichte drinsteckt mit der Vorgeschichte William Regal, was das jetzt für den Blackpool Combat Club bedeutet, ist der überhaupt noch ein Ding? Und ja, steckt viel Potenzial drin.
Definitiv. Und ich meine, wie du es am Anfang der Folge auch schon angesprochen hast, wo du kurz auf MJF zu sprechen gekommen bist, wenn du ihm jetzt das Ding fair gewinnen lässt, dann raubst du ihm ja seiner größten Stärke. Mhm. Und seine größte Stärke ist das, dass er macht, was er will. Mhm. Wenn du weißt, dass er jetzt alles fair machen will, dann klickt er meines Erachtens zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr so, wie er es tut mit seinen heelischen Aktionen. Mhm. Weil so wie der Charakter gerade ist, ist er anerkannt, so ist er beliebt. Wenn du ihn jetzt zum 100%igen Fairplayer machst, dann bin ich der Meinung, dass die Fans Schwierigkeiten haben, so hinter ihm zu stehen, wie sie es gerade tun.
Ja, ich finde, es ist auch noch nicht so weit. Es ist einfach, wenn man sich irgendwie so auch so die Art und Weise, wie halt Champion-Entscheidungen getroffen werden bei so Ligen, die auch so wirklich mehr so oldschool denken, wenn du dir zum Beispiel New Japan anschaust, ne? Du wusstest ja in dem Moment, wo Jay White das erste Mal den Titel dort gewonnen hat, ja, er hat jetzt den Titel gewonnen, aber er ist es noch nicht ganz, ne? Er muss noch cheaten, um auf dem Level von Okada zu sein, ne? So, das ist ja auch die Geschichte, die da erzählt wurde. Ne? Er braucht immer noch die Hilfe von Gedo. Übrigens eine sehr ähnliche Geschichte damals mit Okada, Jay White und Gedo, wie jetzt mit William Regal.
Vollkommen richtig.
Genau, genau. Und diese Philosophie, dieser Gedanke finde ich nämlich auch schon richtig. So MJF als ihn dann darzustellen, so für wegen, okay, er hat jetzt den nächsten Schritt gemacht, aber es bleibt eben noch Spannung drin in seinem Charakter, dass er im Moment immer noch cheaten muss, um mit den richtigen Top-Guys und mit denjenigen, die halt schon lange abgewichst da oben stehen, wie jetzt eben ein John Moxley und Bryan Danielson, um sich da zu halten, muss er immer noch die Abkürzung nehmen. Und dann ist eine Spannung drin, welche Abkürzung nimmt er jetzt, wo cheatet er jetzt und wann ist vielleicht der Punkt erreicht, wo er den nächsten Schritt geht und sagt, ja, wo er den nächsten Schritt geht und halt nicht mehr auf diese Heel-Taktiken angewiesen ist. Also da steckt einfach das Potenzial drin und da wäre einfach viel Potenzial verschenkt geworden, wenn man jetzt einfach der Versuchung nachgegeben hätte zu sagen, ja, nee, wir gehen jetzt schon voll auf MJF, ist jetzt unser Babyface und der ist jetzt unser Publikumsliebling. Dafür ist es für mich noch zu früh.
Stimme ich dir vollkommen überein. Wen siehst du denn jetzt als Nächsten? Gut, wir haben jetzt Ricky Starks in 2 Wochen.
Ja.
Was glaubst du, ist MJFs erste richtige Fehde? Hast du schon irgendeine Idee? Wen würdest du gerne sehen?
Meine Deutung der ganzen Ereignisse ist ja die. Erst Ricky Starks, ist ja klar. Dann, aber so sehr, wie man jetzt in diesem Segment mit William Regal, was übrigens sehr, sehr gut war, und mit John Moxley und Bryan Danielson sehr, sehr gut war. Und ich finde, das ist übrigens auch etwas, was AEW nochmal von WWE abhebt, weil so, ne, diese Geschichten, also diese Ernsthaftigkeit, also das ist hier da richtig um Ernst, dass diese sehr frische Alkoholismusgeschichte von John Moxley da noch thematisiert wird. Der Vater, also in dieser Ernsthaftigkeit, in der das thematisiert wurde, ist das halt eben nochmal was anderes und halt doch nochmal so ein etwas, was AEW noch mal ein bisschen erwachsener macht als jetzt diese doch eher spielerische Bloodline-Story. Also auf seine Weise auch sehr, 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 sehr gut. Und ich hoffe, da wird auch dieses ganze Potenzial da gut ausgenutzt. Aber was irgendwo für mich jetzt der Fahrplan ist, der sich hier für mich so andeutet aus diesem Segment, ist Ricky Starks, das Rückmatch gegen Jon Moxley. Ich schätze vielleicht eher im TV und dann in Richtung Pay-Per-View hinarbeiten auf Bryan Danielson, weil das der da jetzt auch schon ins Spiel da gebracht worden ist. Ich meine, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Kann man zerbricht anhand dessen, wie das jetzt gelaufen ist, zerbricht er der Blackpool Combat Club und es läuft stattdessen auf Moxley gegen Danielson zu, dass diese Dynamik eher bespielt wird. Aber, ja, und es geht vielleicht doch das Pay-Per-View-Match. Jon Moxley ist der Pay-Per-View-Herausforderer. Und darüber zerbricht irgendwie die Geschichte mit Danielson, was sich jetzt ja so angedeutet hat, durch diese unterschiedliche Einstellung zu William Regal, dass Bryan Danielson ihn verteidigt, während Jon Moxley nur noch sagt, geh mir aus den Augen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, also Bryan Danielson ist auf jeden Fall das nächste neue Gesicht, das da ins Spiel gebracht wird in dieser Szene, was auch ziemlich sinnvoll ist, weil er einfach der super professionellste Vollprofi ist, den es da gibt und der MJF auch nochmal eine Stufe höher schießen kann.
sehe ich auch so. Mhm. Gerade weil ich Mox gegen Danielson, weiß ich nicht, ob wir das jetzt schon wieder brauchen, weil ich, wann war das? Vor einem Dreivierteljahr vielleicht, als wir die Mox gegen Danielson-Fehde hatten, woraus dann quasi der Combat Club entstanden ist.
Man hat ja echt viel Potenzial verschenkt, ne? Tag Team, ja. Der Trios-Title ist frisch eingeführt, da könnte man ja echt noch so viel damit machen. Also ich hoffe nicht, dass der, also macht Sinn, William Regal da jetzt rauszunehmen, wenn das so gut wie das mit MJF passt, aber ich hoffe, dieser ganze Club im Sinne von Claudia und von Wheeler Utah, die da echt profitiert haben davon, hoffe ich, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ja.
Hoffentlich, ja. Aber lass uns doch zum Ende hin nochmal zu einem Thema kommen, was ich schon nicht mehr hören kann, aber was Woche für Woche wieder neu aufgewirbelt wird. Dieses Mal ging es mal wieder um ein Biss, um ein GTS. Ich rede natürlich vom zweiten Match der Best of Seven Serie zwischen The Elite und Death Triangle, als Kenny Omega und die Young Bucks bisschen mit ihren Aktionen Spaß hatten und sich ein bisschen über CM Punk lustig gemacht haben. Dieser wiederum lässt immer kleine Sprüche bei seinen Mixed Martial Arts Kommentator-Tätigkeiten los.
CFFC, genau.
CFFC.
Ist auch irgendwo mit UFC verbunden, glaube ich, indirekt, aber ja, wie auch immer.
Es hört nicht auf und manche Leute stört's. Ich find's unterhaltsam und manche Leute machen wieder drauf wollen eine Storyline draus haben, die dann davon ausgehen, dass Tony Khan CM Punk zurückholen wird. Für mich ist es zum jetzigen Zeitpunkt einfach nur Spaß.
Ja, wenn das jetzt ewig lange so weitergeht, ne, könnte man das jetzt neu diskutieren. Aber einfach, ich sage immer wieder, wenn die Frage aufkommt, weil ich sehe, dass in Social Media die Frage öfters aufkommt, denke ich, ich weise immer darauf hin, studiert die Geschichte. Was hat Shawn Michaels gemacht nach Montreal 1997? Ne? Da gab es dann dieses Segment, wo er und Hunter zusammen, Triple H, der junge Triple H, damals zusammen dieses Segment gemacht haben, in dem sie nochmal den Montreal Screwjob nachgespielt haben mit einem kleinen, wüchsigen Bret Hart-Doppelgänger. Ja. Das diente auch nicht dazu, Bret Harts Comeback einzuleiten. Nee, es diente einfach dazu, den eigenen Charakter zu definieren, irgendwie ein Statement zu setzen, ja, er war euer Held und ich reib's euch jetzt nochmal schön unter die Nase. Und man muss das einfach alles vor allen Dingen im Kontext dessen sehen, was da in Chicago passiert ist. Dieses Interview vorher noch mit Kenny Omega, ich meine, das ist dann etwas skurril vorher zu sagen, boot uns aus, wie ihr wollt, aber denkt doch dran, dass wir alle Menschen sind und fangen wir an, diese Sache hinter uns zu lassen. Und dann am selben Abend, an dem das veröffentlicht wird, machst du hier Bam. Aber andererseits, wenn du das Interview doppelt komplex liest, in beide Richtungen liest, dann merkst du auch so, okay. Im Grunde genommen hat er es ja auch fast angekündigt, weil wir sind Künstler, die unserem Handwerk nachgehen. Und das ist, was sie da tun. Das ist ihr Handwerk. Das ist, sie haben ein Publikum, sie bespielen das Publikum hat Spaß dran. Und ich habe nicht gehört, man hat ja gehört, in CM Punks Umfeld soll es darüber Ärger gegeben haben und ich schätze, könnte mir vorstellen, dass CM Punk sich auch drüber ärgert, auch real drüber ärgert, aber wenn man sich anschaut, einfach auch wie er selber sich verhält, er tut ja im Grunde genommen genau dasselbe. Das ist das, er selber hat mal ein Interview gegeben, ein Podcast-Interview, wo es darum ging, wo er sich verteidigt hat darüber, dass er bei diesem Engel mitgemacht hat, in dem der Tod von Paul Bearer ausgeschlachtet wurde. Hat er selber eigentlich im Grunde genommen das gesagt, was jetzt auch die Verteidigung für Kenny Omega und die Young Bucks ist. Ne? I'm playing the bad guy and it's all about to push people's buttons. Ich bin hier der Bösewicht und der Bösewicht tut, was der Bösewicht tut. Er provoziert die Leute. Und an dem Abend in Chicago waren die Elite die Heels und haben ihre Rolle gespielt. Nicht mehr, nicht weniger.
Ja. Es hat auf jeden Fall Buttons gepusht. Aber jetzt wird normalerweise lese ich ein Zitat vor und lese dann noch einen Kommentar von einem unserer Zuschauern. Aber da das jetzt gerade so gut dazu passt, würde ich einfach gerne mal, lese ich dir mal ein Zitat von einem gewissen Martin Hoffmann vor und würde gerne mal deine Antwort auf dieses Zitat mit deinem jetzigen Wissensstand hören, okay? Mhm. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr glaube ich, CM Punk wird bei WWE aufschlagen. Ob ich oder sonst wer, bei dem Punk Sympathiepunkte verloren hat, das gut finden, ist dabei nicht die Frage. Die Frage ist, wird es interessantes Fernsehen sein, wenn es passiert? Die Antwort darauf ist eindeutig ja. Stehst du dazu?
Ja, klar. Absolut.
Ja, dann ciao, sind wir fertig für heute.
ja, aber.
Es ist gut, also, weil die Tendenzen online sind jetzt schon ein bisschen geschwungen, weil man liest jetzt wieder viel davon, dass Tony Khan nicht vorhat, den Vertrag mit CM Punk zu enden, dass er vor allem diese Non-Compete-Clause, alles Mögliche, dass da noch nicht so weit vorgedrungen ist, wie manche gedacht haben. Und ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Vertrag ausgesessen wird. Und dass ich dann vielleicht in eineinhalb Jahren, in einem Jahr, die Wogen kletten und vielleicht CM Punk tatsächlich eine Rückkehr macht. Dies kommt mir derzeitig wahrscheinlicher vor als eine Rückkehr zu WWE.
Ja, klar, das ist, ja, das weiß ich nicht, wie es sich dann verhalten wird, weil ich sag mal so, CM Punk ist mir nicht als derjenige, in seinem bisherigen Leben nicht als derjenige aufgefallen ist, der so leicht, der nicht nachtragend ist, sage ich jetzt mal so. Und
das ist richtig, ja.
Von daher, ich finde es schwer einzuschätzen, wann man wirklich sagen kann, ah, über diese Sache wird schon noch irgendwie früher oder später Gras wachsen. Es ist im Leben von CM, also gerade wenn man sich die Geschichte mit Colt Cabana anschaut, da ist es irgendwie nicht gelungen, Gras über diese Geschichte wachsen zu lassen und irgendwie eine sehr einfache Konstellation, die eigentlich sagt, okay, CM Punk steht in der Hierarchie hier und Colt Cabana steht in der Hierarchie sehr weit unten, dass man da irgendwie nicht Profi sein kann und irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise miteinander auskommt, sondern dass dann irgendwie, wer da welche Rolle gespielt hat, das ist ja alles offen. Aber also einfach, dass da irgendwie auch dann letztlich ein Teil des Knackpunkts wird, dass da ein super, dass AEW da seinen größten Star verliert und dass die sich da zerstreiten am Ende. Also das, ja, es kann über alles Gras wachsen, aber wenn ich mir einfach die Vorgeschichte so anschaue, sehe ich nicht so richtig, wie da nochmal der Modus Vivendi aufkommen soll. Weder in ein paar Monaten noch in anderthalb oder zwei Jahren, weil dieser Mühlstein wird ja immer am Hals bleiben aller Beteiligten. Und ich sehe da schon eher, klar ist das jetzt natürlich dann Machtspiel zu sagen, so wegen, okay, du bleibst hier so lange, wie ich das sage, CM Punk, und verdienst nicht dein Geld anderswo. Wäre irgendwo unverdient. Aber man weiß es nicht. Man weiß nicht, wie viel ist es doch auch irgendwo Verhandlungstaktik. Geht es Tony Khan darum, diese Sache bis nach WrestleMania hinauszuzögern, dass WWE diesen Punkt da nicht machen kann auf seine Kosten. Letztlich ist es ja auf seine Kosten, weil die einfach im Konkurrenzverhältnis stehen. Also das ist ein Machtspiel, ne? Und eins, was aus der Perspektive von AEW, von Tony Khan nachvollziehbar und verständlich ist. Von daher, wo das dann am Ende enden wird und worauf er vielleicht hinarbeitet, ob er vielleicht auch doch auch irgendwann sagt, so finden, okay, dann und dann ist Schluss mit dem Machtspiel und jetzt nehmt ihn halt, ist für mich alles nicht abzusehen. Aber ich gehe sehr fest davon aus, dass nicht der nächste Schritt eine Comeback bei AEW ist, sondern ich gehe fest davon aus, dass der nächste Schritt, sobald er möglich ist, eine WWE-Rückkehr ist.
Wundervoll. Wundervoll erklärt. Das reicht mir für heute.
Ja, genug CM Punk für heute.
Richtig.
Wenn wir in diesem Podcast vielleicht noch oft
sehen, schauen wir mal. Ja, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass dieser Name gefallen ist. Und das ist ja auch gut so im Endeffekt. Belebt er seine News-Geschichten auch das Business immer noch weiter und weiter und weiter. Auch wenn ich gerne über andere Sachen reden würde. Dennoch sind wir für heute tatsächlich durch. Martin, ich danke dir vielmals.
Ich danke dir, Markus.
Wo können dich denn die lieben Hörer in den sozialen Medien finden?
Bei Twitter @WrestlerZähler. Ich habe mich noch nicht von Elon Musk betreiben lassen. Schauen wir mal, wie die nächsten Monate sind. Bleibt dran, ja.
Es gibt doch irgendwie sowas Neues, Hive oder sowas.
Ja, Mastodon.
Ich mir sagen lassen.
Ich bin nicht so der Early Adopter. Ich bin der Late Adopter. Schauen wir mal.
Ich habe auch lange StudiVZ gehabt.
Ja. Findet mich immer noch bei, Lokalisten bist du immer noch. MySpace gibt's das nicht?
MySpace. Ja. Das ist, da bin ich stark dabei. Ah, gute alte Zeit.
Was ist deine ICQ-Nummer?
Naja.
Ja, egal.
Das stimmt, ICQ, die war, das war auch MSN Messenger. Die ganzen Junghörer denken, was sind das für alte Männer? Von was reden die eigentlich? Aber um mal wieder zurück in die Realität zu kommen. Spotify, Apple Podcast, Deezer, wo auch immer ihr Podcast hört, folgt uns, liked
was
uns.
Was ist unsere UKW-Frequenz?
probiert's mal mit.
Vielleicht findet ihr irgendwas, ja.
Sport1.de. Nee, was soll ich sagen? Genau. 5-Sterne-Reviews oder sind uns sehr willkommen. Das wird nämlich unsere Suchreichweite vergrößern und dadurch können wir unsere durchaus wertvolle Message auch in weiterem Radius verbreiten. Also Apple Podcasts, Spotify, bewertet uns sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und frohe Adventszeit. Good fight, good night.